Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen. Heute ist eine Frau zu Gast, die polarisiert, ganz klar, weil sie das, was sie denkt, ausspricht und weil da eben auch Dinge ausgesprochen werden, wo andere sich fragen, muss das wirklich so ausgesprochen werden? Und stimmt es auch? Sie hat sich einen Namen gemacht als Bloggerin, als Kolumnistin, als Live-Performerin auf vielen Bühnen mit sehr deutlicher deutscher Sprache. Und die ist nicht ihre Muttersprache, das ist nämlich Englisch. Sie schreibt Bücher aus dem Leben über das Leben und ihr aktuelles ist ein Roman. Jetzt habe ich das Leben mal so eben zusammengefasst. Herzlich willkommen, Jacinta Nandi. Schön,
Hallo.
Dass Sie da sind.
Schön, dass ich hier bin.
Ihr aktuelles Buch, ein Roman, heißt Single Mom Supper Club, war auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Wie sehr fühlen Sie sich denn angekommen jetzt so als Autorin in dieser Literaturwelt?
Ja, ich war sehr schockiert, auf der Longlist zu sein.
Schockiert?
Ja, ja, total schockiert. Ich bin alleine so Potsdamer Platz gegangen und habe einen Rotwein und ein richtig schlimmer Pizza bei Pizza Hut gegessen und getrunken.
Auf diesen schlimmen Effekt haben Sie so gefeiert?
Ja, ja, weil ich durfte niemanden sagen. Meine Lektorin hat mich angerufen und ich sollte niemanden sagen. Und dann, ich habe wirklich gedacht, oh mein Gott, habe ich das wirklich verdient? Fragezeichen.
Das haben Sie sich gefragt, während Sie sich diesen schlechten Rotwein und die Pizza reingezogen haben. Habe ich es verdient?
Ja, also ich habe entschieden, Doc, nach dem Rotwein.
Ja, selbstverständlich. Die Welt redet über Sie. Die Welt redet über Jacinta Nandi, Autorin, Bloggerin, Kolumnistin und zweifach Single Mom. Das vorweg zu sagen, ist wichtig, ne? Für unser generelles Gespräch und auch für Ihr Leben. Wir werden es erklären.
Ja, und vielleicht gibt es einen Mann da draußen, der denkt, er kann mich daten. Auch deswegen ist wichtig.
Sie meinen, in dieser Stunde könnte vielleicht auch was passieren sollen.
Genau. Vielleicht erfindet meine Stimme, ist so süß.
Wir werden sehen. Deutschlandfunk Kultur, die Autorin Jacinta Nandi ist zu Gast, der Single Mom Supper Club. So heißt Ihr Buch. Können Sie uns den mal erklären?
Also es geht um zwei Gruppen Mamas. Die normale Mutter, die sind so elderly Millennials, um die 40 herum. Und die haben so einen Supper Club, organisiert von der Deutschen. Also die sind drei Engländerinnen und eine Deutsche. Und die Deutsche, sie heißt die schreckliche Antje. Und sie organisiert einen Supper Club. Und dieser Supper Club wird infiltriert von einer jüngeren Gruppe Moms, so Gen Z Momfluencerinnen. Und diese Gruppe wird genannt die Cocaine Moms. Und dann kommt ganz viele Abenteuer und auch ein bisschen Betrug und Verrat. Und ich habe es voll reingestopft mit Handlung.
Wir müssen uns langsam ranrobben. Der Supper Club. Ein Supper Club ist so etwas, wo man sich trifft, um es sich gut gehen zu lassen.
Ich denke, man soll an diese deutsche TV-Serie denken. Das perfekte Dinner. Der perfekte Dinner.
Das perfekte
Dinner. Das perfekte Dinner. Ja, das ist sowas. Aber ohne Bewertung, ohne Wettbewerb. Also eine Mutter kocht.
Ohne den Bus hinterher.
Ja, genau. Eine Mutter kocht und die andere Mutter kommen vorbei und die Kinder sollen schlafen und die sollen essen.
Okay, und dann haben Sie jetzt gerade beschrieben, Sie haben da diese Frauen reingesteckt. Das war die schreckliche Antje?
Ja, Antje. Ja. Antje hätte gerne, dass es wie das perfekte Dinner ist mit Bewerten. Und
wird so. Aber nicht. Wird dann aber gibt nicht. Es zum Beispiel Tamara, Kayla, Sadlina und dann gibt es eben auf der anderen Seite diese, sagen, das sind die Cocaine Moms. Ne? Ja. Gibt es Lexi, Nana, Sascha, Tukba.
Ja.
Was sind die Cocaine Moms und was sind die normalen Mütter?
Also die Cocaine Moms sind einfach ein bisschen mehr auf die jetzige Zeit eingestellt. Also ein bisschen so Kleinkrimineller und am Hustlen und auch ein bisschen an viel Koksen. Wobei ich muss auch sagen, die normale Mutter koksen auch mit.
In Ihrem Roman.
In meinem Roman, nicht in der echten Welt.
Das ist genau, das ist die Geschichte. Also wenn man das Buch liest, fragt man sich, Wo hat sie das bitteschön her? Sie hat selbst zwei Kinder, sie hat Erfahrung, sie weiß, wie das ist als Single Mom, weil, jetzt können wir das aufklären, Double Single Mom, auf diesen Begriff haben wir uns vor der Sendung geeinigt. Haben Sie das wirklich erfahren? Also wird auf Kindergeburtstagen gekokst?
Oder? Nein, das ist total fiktiv. Das ist das Fiktivste, was in dem Buch passiert.
Okay, aber die anderen Sachen, wo man sich fragt, Entschuldigung, da ist schon Lebenserfahrung dabei, oder? Dass der eine oder andere haben Sie dann vielleicht doch erfahren, mitten in Berlin, in den letzten 25 Jahren.
Ja, also so unglaubwürdig finde ich alles nicht, aber trotzdem ist erfunden. Mhm. Ne? Ist total erfunden, aber auch total realistisch, finde ich.
Ein Roman, das erste Mal so in der dritten Person zu schreiben. Sie kriegen Aufmerksamkeit dafür, aber es ist ja wahrscheinlich auch etwas ganz Besonderes gewesen, heranzugehen. Wenn mich nicht alles täuscht, haben Sie recht lange dran schreiben müssen, wollen, können, weil jetzt 25 veröffentlicht, aber sind Sie nicht 2023 damit schon mal so richtig aufgefallen beim Bachmann-Vorlesewettbewerb?
Ja, genau. Es gab einen Text, den ich bei dem Bachmann Lesetage vorgelesen habe. Und da ging es um Sadlina, obwohl sie noch nicht Sadlina hieß.
Eine der Akteure.
Ja, genau. Und bei der Jurybewertung bei Bachmann hat der Klaus Kastenberger gesagt, Koksenmutter überhaupt. Und da hatte ich diese Idee für ein Buch Cocaine Moms.
Das heißt, Klaus Kastenberger, Journalist aus Österreich, der ist wohl auch. Also der ist mit dieser Frage, Koksenmütter überhaupt.
Meine Muse, der ist meine Muse.
Ihre Muse, genau. Ja. Ja, es ist sehr lustig, wenn Sie Muse aussprechen. Der ist Ihre Muse. Sie sind dann erst auf die Idee gekommen, nachdem Kasperger das gesagt hat, diese Cocaine-Moms zu kreieren.
Ja, dann wollte ich die Frage beantworten. Und dann habe ich das Exposé geschrieben. Und danach, beim Schreiben des Buches, hatte ich die Idee mit dem Supper Club. Hm.
Haben Sie ihm das mal gesagt, dass er Ihre Muse?
Ich habe ihn seitdem nicht gesehen. Wir sind noch bei Facebook befreundet. Ich schreibe ihm bei Facebook.
Und der hat sich auch dann nach der Veröffentlichung des Buchs nicht gemeldet und hat gesagt, schön, dass Sie meine Frage aufgegriffen haben, oder wie?
Nein, noch nicht. Vielleicht weiß er noch nicht. Oder vielleicht schämt er sich.
Ich habe den Eindruck, also wenn Sie das Wort schämen nehmen, ne, dann rücken wir ja schon ein bisschen ran an dieses Ding, an den Inhalt. Ich habe den Eindruck, also wenn ich es lese, natürlich hat man, wenn man sich mit ihm beschäftigt, manchmal so eine Scham und denkt sich, really? Wirklich? Wie sind Sie denn dann rangegangen? Ich hatte das Gefühl, dass Sie ein bisschen heftiger würzen, als es eigentlich sein muss, um aufzufallen. Ist das so?
Nein, oder doch, ich weiß nicht. Ich finde, es gibt in Berlin wirklich und es gibt in unserer Gesellschaft im Moment, weil alles so schwierig ist, wirklich verrückte Leute. Also so sehr mehr als die Realität habe ich nicht gewürzt, oder? Also
das ist genau meine Frage. Also ist es die Realität oder haben Sie sich gedacht, ich nehme diese verrückte Realität und würze noch ein kleines bisschen heftiger, dass man bitte über dieses Buch auch redet, dass man über mich redet?
Nein, ich glaube wirklich, dass es fast unmöglich ist, glücklich zu sein als Alleinerziehender, außer man ist ein Cocaine-Mom. Die sind die einzige Alleinerziehende in Deutschland, die wirklich Spaß haben an Single-Mom-Life, die Kleinkriminellen und die Hustlers. Und die Antwort sind nur an Arbeiten und Elend.
Achtung. Sind Sie glücklich?
Mehr oder weniger, würde ich sagen.
Also finden Sie sich in diesen Charakteren irgendwie wieder? Weil Sie es auch schon, we call it, ausprobiert haben?
Nein, das ist total fiktiv.
Jetzt grinsen Sie mich an. Sie haben, um das mal zu sagen, selbst zwei Kinder. Eins ist schon raus aus den Kinderschuhen, 2004 zur Welt gekommen.
Ja.
Und dann haben Sie noch einen 7-Jährigen.
Acht Jahre. Sehr wichtig.
Gerade 8 geworden wahrscheinlich. Mama, ich bin jetzt 8. Wie hat sich denn dieses Mutterbild in Ihrer Sichtweise in diesen, also seit Beginn der Nullerjahre bis heute verändert?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich einen verzerrten Blick habe, weil ich 2004 in Friedrichshain gelebt habe. Und das war
Berlin-Friedrichshain.
Und das war sehr Ost-Berlin. Natürlich, das war 2004. Wir hatten nur 14 Jahre wieder Vereinigung. Mhm. Ne? Und Friedrichshain war noch nicht so gentrifiziert. Also damals, 2004, oder ich bin dort hingezogen 2005, ich habe gedacht, es ist überhaupt kein Stigma in Deutschland oder in Ost-Berlin, eine Alleinerziehende zu sein. Alle waren Alleinerziehende. Und ganz viele waren auch, ich war 24, 25, ganz viele waren 24, 22, 20 sogar jünger.
Also Sie haben quasi Ihr Spiegelbild ganz oft gesehen.
Ja, und die Frauen haben noch studiert und die Kinder zur Kita gebracht. Also ich finde in der Zwischenzeit, zwischen dem ich dieses Kind bekommen habe und jetzt, wobei ich jetzt in Lichtenrade wohne und mein Sohn in Zehlendorf zur Schule geht, also vielleicht habe ich einfach den Bezirk gewechselt, ich weiß nicht, aber ich finde in der Zwischenzeit ist es viel mehr verpönt, Alleinerziehender zu sein, viel mehr wird glorifiziert, eine Paarfamilie zu haben. Es wird viel mehr verlangt von den Eltern im Allgemeinen und von den Müttern besonders. Es wird, also ich finde, das hat sich wirklich so geändert. Wir waren ein bisschen härter in den Nullenjahren. Mhm. Ne? Also die Leute haben nicht so geweint, wenn ein Kind das letzte Kind im Hut war. Und heute denke ich, dass alle, nicht alle, aber ganz oft wird man gefragt, oh, wie lange, oh, was für ein langer Tag, oh, er hat so einen langen Tag in der Schule. Und ich finde, 2004, 2005, es war einfach erwartet, dass die Kinder fremdbetreut werden. Ne?
Und darum geht es ja auch in Ihrem Buch. Also diese fremdbetreuten Kinder und die Frauen, die sich in dieser Zeit, wo die Kinder fremdbetreut werden, gut gehen lassen. Im Single Mom Supper Club. Jacinda Nandi. Wenn wir in Ihren Lebensrückspiegel schauen, dann sehen wir 1980 geboren in London, East London. Ne? Ja. Wie ist es in East London? Also wie muss man das einordnen, wenn man London sieht und dann East London betrachtet?
Ich bin nicht nur East London, sondern Nordost-East London, fast Essex. Aha. Also ich bin in Barking geboren und in Ilford groß geworden.
Was bedeutet das? Also Sie haben ja vorhin zum Beispiel Friedrichshain und Lichtenrade in Berlin verglichen. Was ist East London?
Ja, aber da, wo ich komme, ist nicht wirklich East London. Ich denke, das ist ein bisschen Lichtenrade oder ein bisschen Spandau, London. Mhm. Kennen Sie Billy Bragg?
Nein.
Oh, kennen Sie nicht Just Because You're Better Than Me? Er kommt aus Barking.
Okay.
Er kommt aus Barking und er ist auch in Dagenham in der Fabrik gewesen, in dieser berühmte. Kennen Sie den Film Made in Dagenham?
Jetzt werde ich enttarnt.
Oh, Entschuldigung. Wir sind fast ländlich. Wir sind auch der grünste Bezirk Londons.
Jetzt habe ich eine Vorstellung.
Sadiq Khan hat gesagt, wir müssen viel mehr Hochhäuser bauen, weil wir so grün sind. Aber wir sind grün und trotzdem hässlich. Spandau. Ne? Wie schaffen wir das? Und, also wirklich, wie Spandau. No offense to Spandauer.
Jetzt haben wir ein Bild zu Ihrer Kindheit. Zu der gehört ein Vater, der britischer Inder katholische Mutter, Britin. Den leiblichen Vater haben Sie aber quasi gar nicht erlebt. Ne? Also nicht in Erinnerung. Der hat die Familie verlassen, als Sie noch ganz klein waren, ne?
Ja, aber ich habe ihn doch besucht.
Okay.
Einmal pro Monat.
Aber Sie sind nicht mit ihm quasi aufgewachsen.
Ja, ich bin nicht mit ihm
so
groß geworden.
Was hat denn diese Trennung, wenn Sie sagen, einmal im Monat besucht, so für Sie bedeutet? Waren Sie so ein dann so ein Reisekind? Also einmal im Monat zu Papa?
Ja. Ja, also es war sehr, okay, jetzt erzähle ich die Wahrheit, weil sowieso meine Familie nicht in Deutschland lebt und nicht Deutsch sprechen kann. Mein Papa, ich habe ihn einmal pro Monat besucht, als kleines Kind, und das war immer schön, bis er geheiratet hat. Als er Single war, da hatten wir so viel Spaß. Wir sind entweder zu meiner Oma und meinem Opa gegangen in Harold Wood. Das ist wirklich Lichtenrade, ne? Harold Wood. Oder wir sind zu dem Cousin von meinem Papa gegangen. Er war auch so ein Wochenendpapa. Das war South End am Strand. Das ist wie Ost-London am Strand. Und die waren so toll seit Papas. Wir durften bis Mitternacht wach bleiben. Wir haben immer Candy Floss gegessen. Ich habe mit seinen...
Was haben sie gegessen? Candy?
Candy Floss, wie heißt? Zuckerwatte.
Ah ja.
Wir waren bis Mitternacht wach. Wir hatten so viel Spaß. Und dann, als ich 7 Jahre alt war, hatte geheiratet und dann war es langweilig.
Sie hatten aber ja einen neuen Papa. Also
ja.
Mutter hat nochmal geheiratet und die Geschichte ja. zu dieser Person, ich trete jetzt bewusst schon einen Schritt zurück, ist verrückt, weil Mutter irgendwann ja dachte, ihr neuer Mann, ihr Stiefvater hat irgendwo eine Affäre. Es war aber ja. was ganz anderes dahinter.
Genau. Also es war, ich glaube, während der Irakkrieg, meine Mutter hat mir nachher erzählt, sie hat meinem damaligen Stiefpapa vorgeworfen, ich glaube, du hast eine Affäre. Und dann, sie hat nachgehakt. Und dann hat mein Stiefpapa damals gesagt, also er sei Transvestit. Und dann war das eine Weile so, jeden Freitag hat sich wie eine Frau verkleidet. Ich glaube, man darf das so sagen, weil das war so, wie es zuerst war. Aber dann nach einer Weile hat mein Stiefpapa erkannt, dass sie doch eine Frau ist. Mhm. Ne? Und dass sie kein Transvestit ist, sondern wirklich eine Transfrau. Und hat gelebt als eine Frau und dann auch Transition gemacht und so.
Okay,
und
das ist alles passiert. Also ja, die Anpassung, die Geschlechtsanpassung ist vollzogen worden.
Ja, genau. Und was kompliziert ist, oder warum es schwer darüber zu sprechen ist, sie wollte nicht Mama genannt werden oder Stiefmama genannt werden. Ich habe 2 Halbgeschwister, die leibliche Kinder von meinem Stiefelternteil. Man kann auf Englisch sehr schön darüber sprechen, weil man kann sagen, I have a trans step parent. Und das ist total politisch
einfacher,
korrekt und so. Und auf Deutsch finde ich es so schwer. Und dann noch dazu, was es schwieriger macht, ist, sie musste nicht Mama genannt werden, weil sie hat gesagt, deine Mama ist so eine tolle Mutter. Und deswegen, wir nennen sie Tante.
Hm.
Und dann, das ist so kompliziert für die Menschen. Die denken,
das heißt, sie hatten wieder einen Vater verloren, aber eine Tante dazu gewonnen.
Ja,
und
ja.
Eine wirklich sehr komplizierte Familiengeschichte. Also
ja.
das ist ja auch wichtig, als junger Mensch jemanden zu haben, wo man sich anlehnen kann, wo man fragen kann, wo man Erfahrungen rausholen kann und diese Person verändert sich plötzlich. Was hat das mit Ihnen gemacht? Wie hat es Sie beschäftigt, dass da plötzlich eine grundsätzliche Veränderung ist?
Für mich, glaube ich, das war überhaupt gar nicht schlimm. Es war kompliziert und es war anstrengend und ich weiß, das wirft nicht ein sehr schönes Licht auf mich. Damals, als alles passiert ist, ich gebe zu und ich schäme mich dafür, aber ich habe mich geschämt. Ich dachte, oh, das ist so peinlich. Und jetzt verstehe ich nicht, was mein Problem war. Ja, jetzt habe ich mich so sehr daran gewöhnt, dass ich denke, was war komisch. Aber für mich, ich war so alt. Ich war 24, als meine Mutter mir gesagt hat, das mit der Transvestit sein. Und dann, ich war wirklich 26, als mit der tatsächlichen Transition anfing. Für mich war es wirklich nicht so schwer. Ich glaube, für meine Geschwister war es ein kleines bisschen schwieriger. Aber ich muss auch sagen, meine Tante, sie ist eine Frau, sie ist so eine tolle Oma. Sie war ein schlechter Papa. Sie war kein Mann. Sie war ein schlechter Papa und sie ist eine tolle Oma. Mein Sohn kommt rein. Sie gibt ihm ein bisschen ungesund Bodybuilding Milkshake. Sie bringt mir eine Tasse Tee. Also es ist wichtig. Ne?
Für ihre Kinder ist es aber safe die Oma.
Ja, also nee, für den Großen ist Auntie, ne? Also der Großen kann sich an den Opa ein bisschen vage erinnern und der Große, ich glaube auch ein bisschen, weil meine Tante ein bisschen eitel ist, mag Auntie genannt werden in der Öffentlichkeit. Aber für den Kleinen ist einfach immer Nana, Nana, Nana und er kennt es nicht anders. Nana heißt Oma.
Was ich toll finde, ist so eine Geschichte zu hören, die sehr kompliziert und sehr emotional wahrscheinlich über viele Jahre ist, aber die irgendwie ein kleines Happy End hat, nämlich, dass alle noch im Kontakt sind und sich respektieren.
Ja, und die haben auch, meine Tante hat meine Mama gepflegt, die hatten sich geschieden und dann ist meine Tante zurück, weil meine Mama ist krank geworden mit MS und meine Tante hat sie nach der Scheidung 24 Stunden gepflegt eigentlich und die waren wie Schwestern und ich glaube schon, dass es ein Happy End ist bei meiner Tante. Obwohl sie sich natürlich wegen der Situation in Großbritannien, wegen der Verschärfung der Gesetze und so, sie macht sich viele, viele Sorgen über eine mögliche Reformregierung und so. Also ich hoffe, dass es ein Happy End bleibt und dass nichts Schlimmes dort drüben passiert.
Die Autorin Jacinta Nandi ist zu Gast, Autorin, Kolumnistin, Bloggerin seit 2002, fest in Berlin. Kann ich sagen, dass Sie anfangs nur die Livebühne hatten, um sich zu zeigen und auch zu finanzieren?
Ja, nein, ich habe Englischunterricht gegeben.
Okay.
Ja,
aber so im künstlerischen Bereich gab es damals nur die Bühne,
ja.
Ne?
Ja, genau. Ich war bei Lesebühnen dabei und Poetry Slams und auch ganz viele englischsprachige Buchhandlungen.
Und wir haben vorhin über das Buch gesprochen und über dieses vielleicht etwas zu intensiv würzen. Und ich habe ja zu Beginn schon gesagt, die Frau ist zu Gast, die das ausspricht, wo sich andere fragen, muss man es eigentlich aussprechen? Wir haben einen Ausschnitt aus Wörterspeise gefunden. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Findet man bei YouTube und klingt so.
Okay, meine Geschichte heißt, Türken lecken nicht Ossis immer. Mit einer britischen und einer deutschen Freundin sitze ich in einer Kneipe. Meine britische Freundin Lizzie ist das, was wir in England casually racist nennen würden. Das heißt, sie denkt nicht, dass alle Türken genetisch minderwertig sind, sondern dass sie alle Hartz IV kassieren und trotzdem bei ihrem Onkel im Gemüseladen arbeiten. Was ich an Lizzie mag, ist, dass ihr casual racism sie nicht davon abhält, mit Türken zu vögeln. Ich finde das voll sympathisch an ihr. Sie vögelt voll oft mit denen. Meine deutsche Freundin in Anja habe ich einmal aus Versehen Nazi genannt. Es war aus Versehen, damals während der Debatte um korrekte Sprache in Kinderbüchern. Ich war besoffen und wollte ihr beweisen, dass Worte, die mit N anfangen, doch manchmal verletzen können, auch wenn sie einst keine Beleidigung gewesen waren. Ne? Die Türken lecken nicht, sagt Lizzie. Anja sieht entsetzt aus. Erlaubst du es, dass Lizzie sowas sagt, fragt sie mich. Wenn ein Deutscher sowas gesagt hätte, hättest du bestimmt angefangen, mit Rassismusvorwürfen rumzuwerfen. Ich sage höflich, Liz, du darfst so einen Satz nicht sagen, Schatz. Du musst stattdessen immer sagen, meiner persönlichen Erfahrung nach hat keiner von den Türken, die ich gefickt habe, mich geleckt. Echt? Fragt Lizzie. Ja, sage ich. Übrigens, meiner persönlichen Erfahrung nach hat auch keiner von den Türken, die ich gefickt habe, mich geleckt.
Darf ich sagen, dass Sie rot werden gerade?
Werde ich rot? Ja, schlimm. So schlimm. Gott sei Dank, mein Kind ist im Rot und das andere Kind hoffentlich schläft.
Sie haben
weil sie denken, dass ich nur mit ihren Vätern geschlafen habe.
Sie haben wirklich zwischendrin mal kurz hier im Studio gesagt, oh mein Gott.
Ja. Aber ich finde, ich habe diesen Text nicht gehört seit sehr langem und ich finde es nicht so schlimm, wie ich gedacht habe bei der Überschrift. Als ich zuerst gespielt habe und ich habe den Text vorgestellt, habe ich gedacht, oh mein Gott, ich werde jetzt gecancelt. Aber eigentlich ist es nicht so schlimm, oder? Eigentlich ist es lustig.
Sie benutzen das eigentlich dazu. Also es gibt ja immer diese und diese Sichtweise. Ja. Mich würde interessieren, mit was für einer Sichtweise Sie damals, das ist jetzt 10, 15 Jahre, haben Sie gerade gesagt, ist es her, also auf alle
ist
Fälle eine gute Dekade her, mit was für einer Einstellung Sie da auf die Bühne gegangen sind. Was, weil wir haben ja vorhin über das zu heftig würzen gesprochen.
Ja, also die Sache ist, ne, man muss verstehen, dass damals waren die Poetry Slam Bühnen in Deutschland ein bisschen rassistisch und sexistisch und politisch inkorrekt und auch schwulenfeindlich und so. Und dann deswegen glaube ich, dass ich gedacht habe, dass ich nutze diesen Werkzeug, um das zu irgendwie verändern, um das irgendwie zu sprengen. Und ich denke jetzt, dass ich auf jeden Fall, ich würde so jetzt nicht schreiben oder auftreten, aber ich frage mich, ob das notwendig war. Aber auf jeden Fall, ich wollte es machen.
Mhm. Sie fragen sich, ob es notwendig war. Ja, das genau so ging es mir auch, weil wenn Sie sagen, Sie wollten eigentlich gegen bestimmte Diskriminierungen und rassistische Äußerungen auf der Bühne etwas unternehmen, haben Sie ja aber eigentlich befeuert. Ne? Also die Türken, die Ossis, da ist das N-Wort dabei gewesen. Schon verletzend, oder?
Aber ich glaube nicht, dass ich das N-Wort benutzt habe. Ne? Ich habe das Wort Nazi benutzt.
Das meinte ich mit dem N-Wort. Entschuldigung. Oh, okay. Ja, da haben wir uns jetzt missverstanden. Es gibt noch dieses andere, ja. Haben Sie sich da emanzipiert von? Also auch, weil Sie jetzt hier im Studio gerade gesagt haben, so, oh mein Gott, ist da was passiert mit dem Blick zurück?
Nein, aber ich meine natürlich, ich bin älter geworden und so. Und auch die jüngere Generation ist brüder geworden und so. Und Me Too ist inzwischen passiert. Also ich finde schon, dass es nicht nur ein bisschen derb ist, sondern tatsächlich ein bisschen problematisch. Mhm. Aber dann trotzdem, ich finde es so schlimm nicht. Mhm. Trotzdem stehe ich ein bisschen dazu. Wie? Weil ich finde trotzdem, dass ich verstehe, warum ich es so geschrieben habe, diese Idee mit casually racist und diese Idee, also ich finde es eine interessante Idee, ne, dass man sagt, oh, eigentlich mag ich alle Ethnizitäten, aber, und dann kommt das Vorurteil. Mhm. Ne? Ich denke, das ist das, was ich auch damals sehr gut machen konnte, ist diese Heuchlerei beschreiben und durchsehen. Mhm. Ne? Und natürlich habe ich auch manchmal, Sie sagen befeuert, aber ich denke manchmal zu sehr akzeptiert, dass diese Vorurteile gab. Aber das war deswegen, weil es die so stark gab in Deutschland. Mhm. Ne? Und ich denke manchmal in Deutschland, die Leute, die POCs sind, die berühmt werden, ich meine die richtigen Berühmten, die echten Berühmten, nicht wie ich, die haben sich so sehr warm angezogen und so sehr an Rassismus gewöhnt, dass das uns wirklich zeigt, was für Probleme wir haben in diesem Land. Wissen Sie, was ich meine? Dass um einen berühmten POC zu werden, muss man richtig akzeptieren oder musste man damals richtig akzeptieren, dass Rassismus okay ist. Und ich finde, das zeigt was ein bisschen traurig über unser Land, oder? Wissen Sie, was ich meine?
Ich muss darüber nachdenken, was genau Sie meinen. Was mich.
Ich rede über jemand wie, ich weiß nicht. Wie war der Mann? Ist er nicht neulich gestorben? Mit einem italienischen Namen. Ich rede über solche, so die richtigen Promis.
Mhm. Jacinta Nandi, Autorin, Single Mom Supper Club heißt ihr Buch, Single Mom Geschichten. Um das noch zu sagen, wir sind auf den Namen jetzt auch in der musikalischen Pause nicht gekommen, den wir gerade gesucht haben. Also blicken wir nach vorn und reden weiter über diese Single Mom Geschichten. Wir haben vorhin schon festgestellt, da ist einiges selbst erlebt dabei. Es ist aber ganz, ganz, ganz viel erfunden und fiktiv, um das auch zu sagen. Über dieses Buch haben wir ausführlich gesprochen. Sie waren zwischendrin noch, Zitat, die schlechteste Hausfrau der Welt.
Ja.
So hieß ein Buch. Haben Sie das behauptet oder jemand anderes?
Ich habe es behauptet. Ich glaube, ich finde es sehr interessant, wenn man eine schlechte Hausfrau ist, wenn man eine Hausfrau ist, ist man entweder die schlechteste oder eine gute. Mhm. Ne? Man kann nie durchschnittlich
Warum
sein.
Warum waren Sie die schlechteste?
Oh, ich bin so schlimm. Ich bin so schlimm. Und immer wenn ich versuche, gut zu sein, geht es noch schiefer. Also ich denke, ich soll versuchen, Millionärin zu werden und Putzfrau einzustellen, weil ich kann das nicht.
Aber Hausfrau ist ja nicht nur sauber machen, nicht nur putzen. Also
auch kochen und backen, das kann ich auch vermasseln.
das können Sie auch vermasseln.
Ich hab neulich meinem erwachsenen Sohn gesagt, kennen Sie den Begriff weaponized incompetence? Die sagen, dass die Männer absichtlich ihre Hausarbeit schlechter machen, sodass die Frauen übernehmen es. Ich habe es ihm gesagt, ich mache weaponized incompetence, aber es gibt niemanden, um zu merken, dass es weaponized ist. Mhm. Ich mache es nur mehr schwieriger, weil es gibt niemanden, der für mich übernehmen kann.
Man sagt in Deutschland, wenn du dich zweimal dumm gestellt hast, wirst du nie wieder gefragt.
Ja.
So. Ich spreche das an, weil Ihnen ja dieses Thema der Wertschätzung der Care-Arbeit so wichtig ist, auch in diesem Kontext, ne?
Ja. Oh, soll ich jetzt was sagen?
Genau, also darum ging es ja, ne?
Ja.
Also diese Care-Arbeit, dieser Care-Arbeit wie soll ich das sagen? Nicht nur ein Label zu geben, sondern auch eine Wertigkeit. Wie hat sich das denn verändert rund um diese Erfahrung, rund um das Buch, das Sie da geschrieben haben?
Ich weiß nicht, aber ich habe bemerkt, dass vielleicht kam das mir nur so vor, aber ich dachte, nachdem ich dieses Buch geschrieben habe, gab es viele Diskussionen in den Zeitungen und auch Konferenzen und so, die um diese Idee von Care-Arbeit und die Vereinbarkeit von der Mutterrolle und Geld verdienen oder von Kunst machen. Ne?
Mhm.
Also ich dachte, das war so ein Thema. Ich glaube, vielleicht wegen der Pandemie, für die sich die Menschen so interessiert haben. Weil ich glaube, dass durch die Pandemie sind es vielen Müttern klar geworden, dass sie eigentlich den Löwenanteil der Arbeit machen.
Wie besprechen Sie das mit Ihrem Sohn, der jetzt 8 ist?
Oh mein Gott, ich bin so eine schlechte Feministin. Ich schreibe Bücher und Kolumnen und habe diese Ideen und diese Fantasien und diese Erwartungen, dann gehe ich nach Hause und wenn ich es schaffe, dass er seine Socken in den Waschkorb schmeißt, bin ich stolz auf mich. Ich bin sehr, sehr, sehr schlimm. Vorgestern habe ich geschafft, dass er 2 Cheese-Strings in seine Brotdose reinmacht und hat dabei geweint und gesagt, mein Kopf tut weh. Also der ist sehr faul. Der ist noch mehr weaponized in Kompetenz als ich.
Dass er 2 was in seine Brotdose
diese,
tut?
Diese Cheese-Strings, kennen Sie? Die sind so Käse. Die heißen auf Deutsch Cheese-Strings.
Okay.
Käse.
Und da müssen Sie mit ihm also immer wieder in Verhandlungen gehen.
Ja, ich versuche. Meine Idee ist, dass ich einen guten Feministin, der gut mithilft oder mitarbeitet im Haushalt, erziehe. Aber es ist schwer und ich finde es schwer, weil dann gibt es noch mehr Arbeit für die Frau. Sie muss putzen, sie muss erziehen und dann muss sie feministisch erziehen. Ist noch mehr anstrengen, noch mehr Mühe.
Und das ist Ihnen wichtig, dass Sie feministisch erziehen? Also Sie möchten es gerne tun?
Ja, aber ich finde es anstrengend. Ich finde es richtig anstrengend. Ja, aber ich versuche. Ich tue mein Bestes. Ich kann nicht mehr machen als mein Bestes.
Jacinta Nandi, Autorin, gerade mit Single Mom Supper Club unterwegs. Das Buch von ihr können Sie lesen. Und wir haben gerade so hinter den Kulissen hier drüber gesprochen, dass man sich ja entwickelt. Ne? Also, dass wir in dieser Stunde natürlich Sachen von vor vielen, vielen Jahren hatten, wo Sie sagen, ja, da habe ich heute eine ganz andere Sichtweise drauf. Und diese Entwicklung ist ja hoffentlich an dieser Stelle, wo wir uns jetzt unterhalten, nicht zu Ende. Ich sag mal, nach dem Buch ist ja vor dem neuen Werk. Und Sie beschäftigen sich gerade mit Lady Di.
Ja, genau. Ich habe ein Theaterstück über Princess Diana, Lady Di, geschrieben.
Ein Theaterstück?
Für Staatstheater Hannover.
Aha.
Ja, also ich, Marijke Falvicky, eine andere Autorin, ich habe den Namen vergessen, Lynn, aber ich habe den Nachnamen vergessen, das tut mir so leid. Und Marijke hat über Sissi geschrieben. Marijke ist Österreicher. Lynn schreibt über Dorothee oder so aus Hannover, eine Wölfin. Und ich über die beste Frau der Welt, Princess Diana.
Die beste Frau der Welt. Weil,
ja.
weil hat sie sie inspiriert?
Ja, ja, ich war so inspiriert. Ich habe über den Sommer geschrieben. So richtig wie Roald Dahl. Kind zum Ferienhort gebracht, dann nach Hause. Schreiben. Lady Di.
Ja. Und so wie das klingt, ist es also, ist Lady Di ein Teil der Geschichte dort auf der Bühne?
Ja, genau, genau. Also ich glaube, das wird sein eine, aber vielleicht ist noch nicht entschieden, aber ich glaube, es wird sein ein Lady Di-Stelle, eine Sissy-Stelle und eine Welfin-Stelle. Also es wird 3 Stücke geben.
Wann können wir uns das sehen?
23. Januar in Staatstheater Hannover ist die Premiere. Ja.
Dann gibt's
und ich liebe Princess Diana, ganz unironisch, ganz basic. Ich liebe sie einfach.
Dann gibt es also Jacinta Nandi zum Schauen in einer ganz anderen Tätigkeit. Zum Lesen gibt es sie im Single Mom Supper Club oder in der süddeutschen Familientrio sind sie ganz häufig eine Ratgeberin. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Danke,
dass wir uns unterhalten konnten.
Vielen Dank, dass ich da war.